Wir werden durch diese persönlichen Situationen, die wir erleben und erleiden, erinnert, dass wir nicht auf ewig auf dieser Welt sind. Auch wenn wir uns das subjektiv so meistens gar nicht vorstellen können. Das löst Verunsicherung aus, wenn wir mit solchen Nachrichten konfrontiert werden, dass wir plötzlich Abschied nehmen müssen. Manchmal vorbereitet und dann ist es trotzdem unerwartet, wenn es soweit ist, und manchmal ganz unverhofft, mitten aus dem Leben. Das löst Verunsicherung aus, für uns ganz persönlich, aber wir leben auch in einer Zeit, die bei vielen Menschen weltweit nachhaltige Verunsicherung auslöst. Und Fragen kommen zunehmend in unserer Zeit. Was gilt eigentlich noch? Worauf kann man sich verlassen? Was trägt in einer Zeit, wo sich Werte wie Treue, Zuverlässigkeit, Vertrauenswürdigkeit verflüchtigen wie Wasserdampf in der Sonne? Wenn wir nur allein unseren Kontinent ansehen, miteinander geschlossene Verträge vor Jahren oder Jahrzehnten unwichtig. Jeder ist sich selbst der Nächste. Die Bevölkerung in Großbritannien kämpft darum, oder die Hälfte der Bevölkerung, so muss man genauer sagen, kämpft darum, die EU zu verlassen. Aufgrund einer zweifelhaften Abstimmung vor 3 Jahren, wo den Leuten damals nicht die Wahrheit gesagt wurde. Und diese Abstimmung wurde deshalb durchgeführt, weil ein englischer Politiker seine Position und seinen Einfluss retten wollte, koste es, was es wolle. Der Rest ist Geschichte. Ein zermürbender Zerbruch über die letzten 3 Jahre, von dem sich dieses Land auf lange Zeit nicht mehr erholen wird. Das Land wurde zerrissen um eines politischen Vorteils willen. In anderen Ländern Europas brodelt es unterschwellig ähnlich. Das gemeinsame Haus Europa, das immer so beschworen wurde, zeigt ernsthafte Risse. Strukturen, die Menschen noch vor einigen Jahren für fest und tragfähig hielten, scheinen mehr und mehr ins Wanken zu kommen. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ein Volk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen hier und dort, es werden Hungersnöte sein. Verunsicherung macht sich breit. Die HNA veröffentlichte in der zurückliegenden Woche einen Leitkommentar auf Seite 1 unter der Überschrift Kriege und Konflikte, die Welt steht in Flammen. Entsetzen macht sich breit. Was ist eigentlich los in dieser Welt? Was trägt überhaupt noch? Und da hinein Ewigkeitssonntag. Der letzte Sonntag im Ablauf des Kirchenjahres, der uns daran erinnert, nichts in dieser Welt ist von dauerhaften, ewigen Bestand, auch wenn es uns schwerfällt, uns das vorzustellen. Und es ist vermutlich genauso unvorstellbar, wie wenn man am Vorabend der Katastrophe von New York, dem Anschlag auf das World Trade Center, vor 18 Jahren gesagt hätte, morgen Abend um diese Zeit werden diese beiden Türme nicht mehr stehen. Die Leute hätten einen am Vorabend absolut verständnislos angeschaut und einen vermutlich für völlig verrückt erklärt. 24 Stunden später brach die Fassungslosigkeit über die Welt herein. Der Ewigkeitssonntag erinnert uns daran, dass nichts Bestand hat. Und das ist nicht bequem. Das ist eine Herausforderung. Aber er erinnert uns daran, damit wir unser Leben nicht auf falsche Sicherheiten bauen, die wir uns so zurechtgezimmert haben. Die Weltzeit läuft auf ihr Ende zu. Ob das nun in den nächsten Jahren sein wird oder ob das noch 50 oder 100 Jahre sein werden, wissen wir nicht. Aber die Richtung ist unausweichlich. Wir gehen der Ankunft des Herrn und Richters dieser Welt entgegen, auch wenn wir uns das nicht vorstellen können. Aber angesichts dieser Perspektive gibt Jesus uns in den Ratlosigkeiten dieser Welt einen Orientierungsrahmen, damit wir in diesen Ratlosigkeiten nicht untergehen. Wir lesen aus dem Markus-Evangelium aus Kapitel 13, die Verse 1 bis 8 und dann noch weitere. Markus-Evangelium, Kapitel 13, von Vers 1 an. Als Jesus aus dem Tempel in Jerusalem ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger: Meister, sieh doch nur, was für Steine und was für Bauten hier. Und Jesus sprach zu ihm: Siehst du diese großen Bauten? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen wird. Und als er auf dem Ölberg saß, gegenüber dem Tempel, fragten ihn Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas, als sie allein waren: Sag uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen sein, wenn das alles vollendet werden soll? Jesus fing an und sagte zu ihnen: Seht zu, dass euch niemand verführt. Es werden viele kommen unter meinem Namen und sagen: Ich bin es, und sie werden viele verführen. Wenn ihr aber hören werdet von Kriegen und Kriegsgeschrei, fürchtet euch nicht, es muss so geschehen, aber das Ende ist noch nicht da. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Es werden Erdbeben geschehen hier und dort. Es werden Hungersnöte sein. Das aber ist der Anfang der Wehen. Weiter ab Vers 24. Aber zu jener Zeit nach dieser Bedrängnis wird die Sonne sich verfinstern und der Mond wird seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Und dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen, in den Wolken mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und dann wird er seine Engel senden und sie werden seine Auserwählten versammeln, von den vier Winden, von den Enden der Erde bis zum Ende des Himmels. An dem Feigenbaum lernt ein Gleichnis. Wenn jetzt seine Zweige saftig werden und Blätter treiben, so wisst ihr, dass der Sommer nahe ist. Ebenso auch, wenn ihr seht, dass dies geschieht, so wisst, dass es nahe vor der Tür ist. Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Wenn man das so liest, dann wirkt das ja sehr ernüchternd, was Jesus hier sagt. Er spricht völlig unverblümt von Zerfall, von Auflösung aller Ordnungen, von Krise, von Durcheinander und Chaos. Es ist die Rede von Krieg, Terror, Erdbeben, Hungersnot und so weiter. Klingt nicht gerade ermutigend. Brauchen wir sowas eigentlich noch angesichts dessen, was die Stimmung ohnehin schon niederdrückt? Pech war, dass Jesus kein Politiker war. Dann hätte er anders geredet. Jesus war kein Politiker, der seine Worte so formuliert, dass er wiedergewählt wird. Er hat sich nie dazu machen lassen, obwohl es Gelegenheiten dazu gegeben hätte. Die Masse des Volkes hätte ihn bei mehreren Anlässen ganz gern zu ihrem Anführer gemacht. Die Zustimmung bei einer Wahl wäre Jesus bombensicher gewesen. Das wäre nicht so, na schafft er überhaupt noch die 30% oder bleibt das noch irgendwo da drunter? Er hätte weit darüber gelegen. Die Leute waren damals enttäuscht, als sie merkten, dazu gibt er sich nicht her. Denn Jesus wusste, dass sein Auftrag anders aussah. Der Vater hatte ihn nicht auf diese Erde gesandt, um Stimmen zu sammeln, um Meinungen zu beeinflussen, sich mit Versprechungen Zustimmung zu erkaufen. Jesus kam, um das Grundübel, die Grundnot dieser Welt zu überwinden. Unsere Trennung, unsere Entfremdung von Gott. Den Aufstand der Geschöpfe gegen den Schöpfer. Dafür hat Jesus am Kreuz von Golgatha sein Leben gegeben. Und als er es wagte, den Menschen ins Gesicht zu sagen, worin die tiefste Not in dieser Welt besteht, die all die anderen vielschichtigen Nöte hinter sich herzieht, da wurde er aus dem Weg geräumt. Nein, Jesus hat sich nicht dazu hergegeben, Dinge schön zu reden, um gesellschaftlichen Konventionen zu genügen, gute Stimmung zu machen. Sehr offen hat Jesus das ausgesprochen, was ausgesprochen werden musste, was sein Auftrag war. So auch hier in diesem Abschnitt, den wir auszugsweise gelesen haben. Jesus ist mit seinen Jüngern beim Tempel in Jerusalem. Die Jünger sind völlig beeindruckt von der imposanten Tempelanlage. Stolz. Sie geraten so richtig ins Schwärmen, was menschliche Baukunst da vollbracht hat. So wie uns das geht, wenn wir vor einem beeindruckenden Bauwerk stehen, architektonisch eine Meisterleistung sagen, meine Herren, da steckt was dahinter. Mit Ehrfurcht und Staunen blicken die Jünger auf diesen Komplex. Meister, sieh doch nur, was für gewaltige Steine, was für prachtvolle Bauten. Ja, sagt Jesus, seht es euch genau an. Denn ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen bleiben. Alles wird bis auf den Grund zerstört werden. Wie das World Trade Center New York 2001. Wirklich nicht gerade aufbauend, als die Jünger gerade so mit erhebenden religiösen Gefühlen da über den Tempelvorplatz schreiten. Wirklich nicht aufbauend, was Jesus da sagt. Irgendwie wirkt er wie ein pessimistischer Spielverderber angesichts dieser architektonisch beeindruckenden Kulisse des Gotteshauses. Schau doch mal, unser Tempel. Die Jünger sind schockiert, bis ins Mark hinein. Was Jesus ankündigt, das liegt vollkommen jenseits ihres Vorstellungsvermögens. Niemals. Und darum suchen sie, sehr verständlich, wenig später, nachdem sie durch das Tal am Garten Gethsemane vorbei auf den Ölberg gezogen sind, suchen sie nochmal das Gespräch mit Jesus. Das beschäftigt sie weiter, was sie da gerade gehört haben. Und die Antwort Jesu ist die Rede, aus der wir gerade diesen Ausschnitt gelesen haben. Jesus malt seinen Jüngern und damit letztlich Christen aller Generationen vor Augen, wie die Geschichte verlaufen wird. Und dabei geht es Jesus hier keineswegs um Details, sondern es geht um die große Hauptlinie. Seine Schilderung wirkt hier auch sehr plakativ, so wie in einem Zeitrafferfilm. Es gibt keinen detaillierten Ablaufplan. Es gibt die große Entwicklungsrichtung. Dahin wird es gehen. Und da ist die Rede von Krieg, von Erdbeben, von Hungersnot, von Christenverfolgung und so weiter. Das alles, sagt Jesus, wird in zunehmendem Maße passieren, bevor er auf die Erde wiederkommt. Aber der inhaltliche Schwerpunkt, auf den die Worte Jesu zusteuern, sind die letzten, die wir in diesem Abschnitt gelesen haben. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Mancher mag damals gedacht haben oder heute denken, Jesus ist ein Pessimist. Einer, dem es Spaß macht, anderen Leuten ihre Träume kaputt zu machen. Der Tempel wird zerstört werden, Kriege und Hungersnöte werden kommen und so weiter. Es begann 40 Jahre nach der Himmelfahrt Jesu, 40 Jahre nachdem er hier mit seinen Jüngern gesprochen hat am Tempelvorplatz, dass der Tempel komplett zerstört wurde, Jerusalem von den Römern in Schutt und Asche gelegt wurde und nichts mehr da war. Nur 40 Jahre nach dem, was wir gerade gelesen haben. Und nach Kriegen und Hungersnöten muss man bis in unsere Tage hinein und vor allem in unseren Tagen wahrhaftig nicht erst mit der Lupe suchen. Vieles von dem, was Jesus hier sagt, ist schon eingetroffen oder es bestätigt sich immer wieder. Und je länger, desto mehr hat es den Anschein, hier hat jemand nicht pessimistisch geredet, sondern außerordentlich realistisch. Differenzen zwischen den Völkern der Erde nehmen seit Jahren eher zu als ab. Trotz aller Millionen verschlingenden, aufwendigen Konferenzen und Verhandlungen. Kaum sind sie abgeschlossen, hat man vergessen, was man verhandelt hat. Und es geht so weiter wie bisher und es wird noch ein draufgesetzt. Vielleicht redet Jesus hier viel realistischer, als wir es manchmal wahrhaben wollen. Da ist uns eine Politikerrede doch viel lieber. Was Jesus hier aber sagt, sagt er nicht als Drohung, um Angst zu schüren. Und er sagt es auch nicht von oben herab, als jemand, der anderen gründlich das Spiel verderben will und sich dann schadenfroh zurückziehen. Ganz kurz nach dieser Rede hier beginnt für ihn der Leidensweg. Jesus zieht sich nicht zurück als schadenfroher Miesmacher. Er lädt sich selbst die Grundnot dieser Welt, unsere Trennung und Entfremdung von Gott und all die Nöte, die bis heute daraus folgen, auf seine eigenen Schultern. Und er trägt sie an das Kreuz, um die Versöhnung zwischen Gott und Menschen untereinander möglich zu machen. Ob sie Wirklichkeit wird, das steht auf dem anderen Blatt. Aber er schafft die Voraussetzung, dass sie möglich wird. Jesus lässt sich von uns Menschen anspucken, schlagen, erniedrigen, ans Kreuz nageln und er rächt sich nicht. Er ringt darum, dass etwas von der Liebe, von der Gnade und Versöhnung Gottes in unserem Leben ankommt. Dass wir begreifen, was da geschieht auf Golgatha zu unserem Heil. Dass er mit seinem Opfertod den Ausweg öffnet aus den Miseren und den Schlamasseln, in die wir uns reingeritten haben und immer wieder reinreiten. Er hängt da am Kreuz und er schlägt nicht wutentbrannt zurück auf seine Feinde, sondern er hängt da und betet für sie, Vater, vergib ihnen. Denn sie ahnen nicht einmal, was sie da tun. Das müsste erst nochmal jemand erklären, dass sich so ein miesepetriger Spielverderber verhält. Hier in Markus 13 spricht der, der weiß, was ihm in Kürze bevorsteht, um unsertwillen. Hier redet der, der von tiefstem Herzen möchte, dass wir mit unserem Leben keinen Schiffbruch erleiden, sondern dass wir bei ihm am Ziel ankommen. Hier redet der, der uns so abgrundtief liebt, dass er sein Leben für uns opfert. Und er sagt, der sagt, ich möchte, dass ihr nicht im Ungewissen bleibt über das, was kommt. Ich möchte, dass ihr die Chance habt, euch darauf einzustellen, damit ihr am Ende nicht den Boden unter den Füßen verliert, denn es wird Situationen geben, die keiner fassen kann. Ich möchte, dass ihr es wisst. Wenn ein Mensch seinen inneren Halt, seinen festen, vertrauten Lebensrahmen verliert, dann kann er leicht zum Opfer werden für Verführer, die ihm vorgaukeln, bei mir findest du Orientierung in deiner Verunsicherung. Ich sage dir genau, wo es lang geht. Du musst nur machen, was ich sage. Aus dem Bereich der Medizin kennen wir das. Wenn Menschen mit endgültigen Diagnosen konfrontiert sind und keine Hilfe haben, das zu bearbeiten, damit umzugehen, dann öffnet sich bei manchen zumindest das Tor für Quacksalber, denen es nur um eins geht, diesen Menschen noch obendrein das Geld aus der Tasche zu ziehen. Weil diese innere Verunsicherung sie nach jedem Strohhalm greifen lässt. Ich helfe dir, ich gebe die Orientierung. Unser Land hat im letzten Jahrhundert, und man gewinnt zunehmend den Eindruck, es ist schon leider zu lange her, hat im letzten Jahrhundert erlebt, wo es endete, als ein Verführer auftrat und versprach, die wirtschaftlichen, die sicherheits- und außenpolitischen Probleme alle lösen zu können. Und dann kam 1945. Millionen und Abermillionen Tote am Ende. Jesus weist seine Jünger darauf hin, viele werden in den Zeiten der wachsenden Verunsicherung auftreten und behaupten, ich habe die Lösung. Mach das, was ich sage. Wählt mich von allen politischen Farben her. Dagegen hält Jesus hier, ich möchte, dass ihr wisst, was in dieser vergehenden und zerfallenden Welt, die einem Angst und Schrecken einjagen kann, wo Menschen belogen und als Kanonenfutter missbraucht werden, ich möchte, dass ihr wisst, worauf ihr vertrauen könnt und was zuverlässig ist. Ich möchte, dass ihr wisst, was nicht untergeht, wenn alles, worauf ihr vielleicht gehofft habt, dahinschwindet. Himmel und Erde werden vergehen. Meine Worte aber werden nicht vergehen. Wenn wir unser Leben, wenn wir uns an Jesus hängen, dann haben wir in seinem Wort ein festes Fundament, das diese Krisen überdauert. Ein Fundament, das stärker ist als der Tod und die Mächte der Zerstörung. Das ist das Wort dessen, der Anfang und Ende in seinen Händen hält, der gesagt hat, siehe, ich mache alles neu. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit alle, die an ihn glauben, niemals verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es ist hochinteressant, keine Macht dieser Welt, und es ist zahllos versucht worden, keine Macht dieser Welt konnte das Wort Gottes, das wir in der Bibel haben, verhindern, abwürgen, unterdrücken, abschaffen in dieser Welt. Trotz angestrengtester Versuche zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichsten Methoden. Niemand hat es bis heute geschafft, Gott in dieser Welt zum Schweigen zu bringen. Der französische Schriftsteller und Philosoph François Voltaire sagte kurz vor seinem Tod, eine analoge Situation zu Jesus hier, kurz vor seinem Tod sagte das seinen Jüngern. François Voltaire sagte kurz vor seinem Tod auch etwas voraus. Er sagte voraus, die Bibel wird in Kürze nicht mehr gelesen werden, weil sie überholt und bedeutungslos geworden ist. Niemand wird sich mehr um dieses Buch kümmern. Ihre Inhalte sind unzeitgemäß und man wird sie bestenfalls noch als Ausstellungsstück im Museum betrachten können. Das war das, was frühere Generationen mal so für tragend gehalten haben in ihrem religiösen Wahn. François Voltaire ist seit 250 Jahren gut tot. Seine Schriften, die er ja auch hinterlassen hat, sind vermutlich nur noch philosophisch und historisch interessierten Menschen bekannt. Wir könnten sonst eben mal kurz hier so einen Test machen, kann sich jeder melden, der die Schriften von François Voltaire studiert hat. Und ich behaupte mal, ohne dass ich das nachgeprüft habe oder nachprüfen konnte, es wird weltweit heute wohl mehr Bibeln geben als Exemplare von Voltaires Aufklärungsschriften. Von diesem atheistischen Philosophen spricht fast kein Mensch mehr, aber 250 Jahre nach ihm wird die Bibel, das Wort Gottes, immer noch verbreitet, gelesen. Und finden Menschen in diesem Buch Trost, Zuversicht und Hoffnung, weil sie dadurch Jesus Christus begegnen und ihn kennenlernen und Ermutigung erfahren in Lebenssituationen, die eigentlich nur noch zum Weglaufen sind. Gottes Wort bleibt aktuell und relevant für diese Welt und für mein Leben. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Auf den Versprechen von Politikern? Von Wirtschaftsexperten? Auf dem Gerede von Fernsehmoderatoren und Superstars? Mir ist nicht um tausend Welten, nicht um Stimmungsmache und Show-Effekte, aber um dein Wort zu tun. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden nicht vergehen. Wir schließen mit einem Gebet von Thomas von Kempten, der im 15. Jahrhundert lebte und auch aus diesem Wort Leben und Orientierung bezogen hat. Rede zu uns, Herr, wir möchten hören. Lass nicht zu, dass wir dein Wort hören, aber nicht tun. Dass wir es kennen, aber nicht lieben. Dass wir es glauben, ihm aber nicht gehorchen. Darum, Herr, rede, wir möchten hören. Du hast Worte ewigen Lebens. Tröste uns und richte uns auf. Amen.